Herzlich willkommen zum 21. Spielverlagerung-Podcast. Passend zur WM machen wir unseren zweiten Sonderpodcast und werden reden über das Halbfinale. Mein Name ist Tobias Escher, ich habe wieder Gäste aus der hohen Kunst des Fußballverstehens. Einmal ist bei mir Martin Raffelt.
Hallo.
Wir haben Konstantin Eckner am Start.
Hallo.
Und last but not least unseren Brasilien-Experten Tim Rieke.
Yeah!
Wir werden heute, wie gesagt, etwas reden über die Halbfinals. Bevor wir das tun, denke ich, sollten wir erstmal ein bisschen zurückschauen auf die Leistung bisher der bisherigen Teams. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem aus deutscher Sicht interessanteren Spiel, nämlich Argentinien gegen Niederlande. Im Ernst, wir fangen an mit Deutschland gegen Brasilien. Am besten nochmal rückblickend, wie empfandet ihr bisher die deutsche Leistung in diesem Turnier, Martin?
Ambivalent ist ein schönes Wort, mit dem man da einsteigen könnte.
Ein treffendes Wort vielleicht.
Insgesamt hat mich das Pressing sehr, sehr positiv überrascht, vor allem in den beiden theoretisch schwierigsten Spielen gegen Portugal und Frankreich. Da war das sehr, sehr gut eigentlich, vor allem was Toni Kroos so zusammenpresst, das ist schon sehr, sehr fein, hat mich sehr positiv überrascht und glaube ich, wichtiger Erfolgsfaktor jetzt vor allem gegen Frankreich gewesen. Spielaufbau, Spielkontrolle, Abgesichertheit ist auch gut. Vor allem mit Lahm im Zentrum halt. Gegen Frankreich hing es natürlich auch mit dem Gegner zusammen, dass man jetzt das Zentrum nicht auf die gleiche Weise kontrolliert hat wie zuvor, aber war schon sehr clever gelöst im Spielaufbau. Und aber aus der sehr guten Zentrumskontrolle und den sehr gut abgesicherten Staffelungen vor allem dann nach Ballverlusten ganz, ganz fürchterliches Gegenpressing teilweise. Da werden die besten Zugriffsaktionen werden einfach verschleudert, indem alle nach hinten rennen. Es gab eine Szene gegen Algerien, wo die Leute so viel nach hinten gerannt sind, dass ich Algerien über hinten befreien konnte und nach einer Verlagerung dann Raum gefunden hat. Das war absurd. Das gefällt mir nicht. Und dann halt auch das Durchspielen im Angriffsdrittel. Da gibt's momentan kaum einen Spieler, der da wirklich effektiv eingebunden ist. Das ist auch nicht gut.
Dann vielleicht sogar so gesagt, bis zum Angriffsdrittel gut und dann nicht mehr ganz so.
Das Gegenpressing bezieht sich ja auch aufs Mittelfelddrittel.
Ja.
Also.
Gut, okay, aber man hat es ja öfter, man drückt ja die Gegner meistens hinten rein und hat dann meistens Gegenpressing in der gegnerischen Hälfte zumindest.
Ja, oder so dazwischen. Ja, schon grundsätzlich geht das in die Richtung.
Würdet ihr dem zustimmen, Konstantin, Tim? Habt ihr noch andere Punkte, die euch aufgefallen sind?
Richtig alles, gut gesagt.
Gut, richtig alles gut gesagt.
Ja, was willst du jetzt vermissen?
Naja, ist ja die Frage so. Es gab ja viele Diskussionen auch, gerade um die Position von Lahm, hinten rechts, in der Mitte, Konstantin, um diese Diskussion nochmal aufzugreifen, jetzt auch nach dem Frankreich-Spiel. Was denken würdest du dazu, diese Diskussionspunkt sagen? Auch wenn wir das in unserer Analyse schon relativ klar angesprochen haben, aber hat da vielleicht nicht jeder gelesen.
Genau, hat ja Martin in der Analyse angesprochen, dass es eigentlich eine Nebelkerze war oder eine Scheindiskussion war. Ich finde Lahm immer noch auf der 6 besser. Und das Frankreich-Spiel hat ja auch bewiesen, dass es erstmal egal ist, ob jetzt Lahm oder Boateng oder wer auch immer da spielt, sondern eher darum geht, wie die Außenverteidiger eingebunden sind, auch der rechte Außenverteidiger. Ich meine, immerhin Lahm hatte, glaube ich, 8 Pässe im letzten Drittel. Mhm. Ansonsten auch keine Aktionen in offensiver Art, also zumindest dann, die sich um Finalisierung gedreht haben. Lag natürlich auch daran, dass Deutschland ja allgemein keine Chancen aus dem Spiel heraus hatte bis zur Schlussphase. Und einfach auffällig war, dass auch über die Lahm-Seite, also als Lahm gespielt hat, da trotzdem noch Chancen sich entwickelt haben für Frankreich. Also jetzt ist da jetzt auch keine Lösung, die jetzt alles behebt, was vielleicht vorher schlecht war gegen Algerien. Und ich denke immer noch, dass er im Zusammenspiel mit Hummels auf der 6 ganz gut ist. Hummels hat ja auch gegen Frankreich immer etwas rausgeschoben. Eigentlich wäre er dann auch dafür geeignet, Lahm in engeren Stellen, engeren Räumen anzuspielen, der sich daraus wieder mal befreien kann und weiterleiten kann auf Groß. Da sehe ich Lahm etwas besser als Schweinsteiger und will aber Schweinsteiger nicht aus der Startelf haben, sondern den vielleicht dann eher die Khedira-Position, denn Khedira sollte eher aus der Startelf verschwinden.
Übrigens könnte man an der Stelle, wo wir übers Mittelfeldzentrum nochmal ansprechen, dass weil du auch sagst, Schweinsteiger lieber die Kedira-Position, das ist natürlich eine andere Position, weil Kedira Achter gespielt hat und Schweinsteiger Sechser. Ja. Und Groß auch Achter, weil es ein 4-3-3 war, weil es wird irgendwie, viele Leute haben sich jetzt eingebildet, wegen der Lahm-Umstellung wäre es jetzt ein 4-2-3-1 gewesen. Das stimmt natürlich nicht.
Naja, das war auch wegen der Interpretation bzw. wegen der Aufgabenstellung für Groß, der als linker Achter ja höher gespielt hat. Klose wiederum leicht rechts und dadurch wirkt das so, als wäre er jetzt quasi der Zehner, also Groß wäre der Zehner im 4-2-3-1. Mhm. Das wurde dann so interpretiert, auch bei wo wurde das Spiel übertragen, also jedenfalls auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zum Beispiel oder auch bei, ich glaube, bei Sport 1 oder so. Das lag auch ein bisschen an der Großausrichtung, aber es war trotzdem ein 4-3-3, da hast du natürlich vollkommen recht.
Ja, zumal also man könnte auch noch mal darüber, das war ja auch die gleiche Großrolle wie vorher, muss man sagen.
Eigentlich schon, ja, aber man hat jetzt irgendwie gemeint, dass, ja, aber man wollte das jetzt auch hineininterpretieren. Man hat jetzt gemeint, ja, okay, der Löw kehrt jetzt einer oder macht jetzt alles so, wie es verlangt wurde. Er nimmt Lahm rechts hinten, er bringt Boateng und Hummels als Innenverteidigung, er bringt Klose, wir können über den nochmal reden, ganz interessant seine Rolle gegen Frankreich. Und er stellt natürlich, weil er macht ja jetzt alles so, wie verlangt, er stellt natürlich auch auf 4-2-3-1 um. Das muss ja so sein. Also das passt zum Narrativ der ganzen Geschichte da. Ja, vielleicht kann man nochmal über Klose auch reden, über seine Rolle. Die fand ich nämlich ganz spannend und auch etwas merkwürdig gegen Frankreich.
Kann ich mal kurz, kannst du einen Satz sagen zu dem Mediending? Nur ein.
Ja.
Ich fand das auch ziemlich schockierend, dass da die Leute einfach auf dieses, wie du sagst, auf dieses passendere Narrativ einfach dermaßen einsteigen und das scheinbar irgendwie nicht mehr so richtig mit der Realität abgleichen. Das, hat mich schon ein bisschen irritiert. Also so.
Wobei man natürlich sagen kann, es gibt ja 4-2-3-1 Elemente in dem Spiel auch, gerade im Pressing. Ist ja ab und zu schiebt der einer raus und dann hast du so eine 4-4-1-1. Aber es ist natürlich in allen Spielen schon gewesen. Es war jetzt keine große Anpassung gegen Frankreich. Ja, aber der zurück zum Klose-Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, Konstantin. Ich möchte mal vielleicht jetzt Tim einbinden, auch als alter Italien-Experte, als Serie A-Experte, als Klose-Experte, kann man fast schon sagen. Ja, doch, immer wenn ich im letzten Jahr was wissen wollte, wie die Klose und Gomez in der Serie A sich so tun, habe ich immer dich gefragt. Deswegen jetzt mal die Frage, wie hast du seine Rolle empfunden im Spiel gegen Frankreich?
Ja, schön zu wissen, dass ich immer gefragt werde. Habe ich nie gemerkt, aber okay. ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, waren halt auch ein bisschen blöde Situationen für ihn immer, was die höheren Positionen angeht, ansonsten ist er auch relativ viel zentral zurückgefallen, was auch so gar nicht mehr so schlecht angespielt wurde, also es gab ja schon den Versuch, ihn dann vertikal einzubinden, aber die Situationen waren auch etwas schwierig dann für ihn, die er zu lösen hatte und es gab relativ oft ja nur die Option, dann nach rechts weiter zu spielen, wo Kedira und Müller eben sehr viel unterwegs waren. Aber das hat Martin ja in der Analyse schon angedeutet, dass dieser Durchbruchsfokus auf die Zone nicht ideal funktionierte. Ansonsten fand ich Klose ganz okay für die Umstände.
Sozusagen, er hat gut gelöst, aber seine Aufgabe war undankbar.
Ja, schon.
Ich glaube, man kann eigentlich schon auch generell sagen, dass Klose nicht unbedingt der passendste Stürmer fürs 4-3-3 ist. Ne? Dadurch, dass er da in so eine isolierte Grundposition hat und so viel Raum hinter sich, zieht es ihn auch ein bisschen nach hinten und der hat nicht so direkt die Anbindung, kann nicht so wirklich kombinieren, sondern muss irgendwie ein bisschen mehr individuell machen und das liegt
auch natürlich das so. Stimmt. Also auch die Ausweichdynamiken auf die Seite sind da ein bisschen weniger beziehungsweise ein bisschen anders. Die müssten dann anders angespielt werden, was gegen Frankreich ja kaum mal funktionierte. Also so ein bisschen gegen Portugal wäre er wahrscheinlich als Mittelstürmer noch ein bisschen passender gewesen, von der Art, wie da offensiv agiert wurde. Da wird es wahrscheinlich noch gehen. Also wenn er im 4-3-3 spielt, wenn man irgendwie ein bisschen mehr einen Halbraum überlädt und dann ein bisschen mehr mit Ablagen macht. Aber so wie gegen Frankreich war das etwas ungünstig für ihn.
Was interessanterweise bei den Deutschen so bei dieser WM ein bisschen Schwachstelle ist, würde ich sagen, Was man auch hätte, dass jemand von einem Jahr gesagt, ich hätte mich über ihn lustig gemacht. Aber das sind diese Außenpositionen, diese Position im offensiven Mittelfeld, auch auf Außen jetzt so. Wo wir eigentlich vor einem Jahr noch gedacht hatten, oh, da kommen Reus, Özil, Götze, alle. Jetzt Reus nicht dabei, Özil, Götze laufen so ein bisschen ihrer Form hinterher. Was wäre eurer Meinung nach die beste Option jetzt fürs offensive Mittelfeld? Beziehungsweise für die eindrückenden Flügelpositionen, muss man es ja korrekterweise benennen.
Also ich und noch eine Hipster-Meinung, aber ich würde Müller auf rechts setzen und Götze als Mittelstürmer einsetzen, einfach aus dem Grund, dass das häufig isolierte Szenen sind. Also ich hatte das bei Klose schon mal. Das, was für Klose so unangenehm war, wäre eben für Götze relativ gut machbar aus der Mittelstürmerposition, dass er in relativ isolierten Positionen angespielt wird, aber doch ein bisschen Raum hat, sich relativ frei bewegen kann, den Ball ein bisschen halten muss und dann eine Einzelaktion irgendwie starten muss, den Ball irgendwie ablegen oder so. Das ist eigentlich, das Spiel kann er gut und auch seine Beweglichkeit auch im direkten Duell wäre hilfreich. Und dazu kommt noch, dass ich ihn gegen im Testspiel gegen Kamerun müsste es gewesen sein, hat er, glaube ich, als Mittelstürmer gestartet, ne?
Ja, das war das 4-4-2-0.
Ja. Ja, da fand ich ihn, da war die Einbindung nicht optimal von ihm als falscher Neun, weil es da eben auch nominell noch das 4-2-3-1 war, wo das nicht so gut funktioniert, aber in diesem 4-3-3 wird es besser funktionieren und ich fand ihn an sich von seinem Bewegungsspiel in dem Spiel wirklich absolut überragend.
Ich würde aber jetzt dagegen halten, das Spiel ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ich fand den jetzt bei dieser WM gerade im Punkt Bewegungsspiel ganz, ganz schlecht.
Aber da hat er auch als Linksaußen gespielt und das ist natürlich okay. Nicht sein Ding. Da muss er relativ linear agieren, also gerade gegen Algerien war es ganz schwach, da hast du recht, aber da der kommt auch auf dieser Linksaußenposition nicht so richtig zu Rande. Also da muss er zu tororientiert spielen. Götze ist ja ein Spieler, der hat eigentlich keinen Fokus auf dem Feld. Der rennt eigentlich nur durch die Gegend in irgendwelche Räume, fädelt den Ball dadurch und spielt weiter. So. Hat immer so einen leichten unpräsenten Torfokus in seiner Art und Weise. Mhm. Und als Linksaußen muss er gerade wenn Müller ausweicht und so eine zu lineare und diagonale Rolle spielen, die ihm nicht zugute kommt. So. Mhm. Und er verhält sich dann auch, wenn er einmal in die Spitze eingerückt ist, verhält er sich relativ seltsam, weil man dann den Eindruck hat, er weiß nicht so richtig, wie er jetzt weiterspielen soll. Also er ist jetzt von links in die Spitze eingerückt und jetzt, aber er ist ja nicht der Mittelstürmer, deswegen da kann er dort nicht bleiben, deswegen rennt er irgendwo anders hin, aber hat dann irgendwie kein Orientierungspunkt mehr, weil natürlich die ganze Offensivstruktur relativ willkürlich ist dann auch in solchen Momenten.
Ja. Ist halt das große Problem, diese Linksaußenposition, oder? Also dass da so eigentlich ein diagonalerer Spielertyp hin müsste, aber keiner da ist. So.
Ich würde mal zumindest für eine Phase einfach mal Müller hinstellen. Theoretisch müsste das ja funktionieren, er hat selten gespielt, aber grundsätzlich müsste es passen.
Wobei du ihn ja von seiner Lieblingsbewegung deiner Lieblingsbewegung beraubst, diesen nach rechts ausweichen, was er ja von der Mittelschirmerposition so gerne macht.
Ach ja, das finde ich eh nicht so besonders gut. Bisschen undynamisch und auch vorhersehbar.
Was halten die anderen beiden davon? Was wäre eure Variante im Angriff?
Habe keine. Ich weiß es nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin von keiner Sturmformation, von keiner Offensivformation bisher begeistert gewesen, egal wer gespielt hat. Ich würde Schürrle aufstellen. Und zwar ist es auch relativ egal, ob links oder rechts. Man müsste vielleicht ausloten, dann auch in den ersten Minuten, welche Seite auch vom Sechser her etwas instabiler ist bei Brasilien. Da könnte er dann eher spielen und eben mit dem Fokus darauf, Vertikalsprints in diese Innenverteidiger-Außenverteidiger-Schnittstelle. Da wäre Götze auch ganz gut, könnte ja dann auch Pässe durchstecken. Da wäre auch Müller eine Option, da wäre auch Özil im Übrigen auf der neuen ja eine Option, also als tiefer Neuner. Ist vielleicht auch die einzige Position aktuell, die im System Özil überhaupt liegen könnte, wäre vielleicht die tiefe Neun. Wenn man ihn unbedingt aufstellen möchte, dann könnte Özil da spielen. Links außen ist ganz schwierig, weil man ja mit Höwedes auch jemand hat, der dann doch meistens hinten bleibt oder sich da eher zurückzieht.
Wenn dann läuft der Einrücken.
Genau, weil er natürlich Rechtsfuß ist und da immer inverser Linksverteidiger ist. Ja, wer könnte da spielen? Links, vielleicht dann eben Müller zum Beispiel, könnte man auch machen. Also ich sehe aber keine Kombination, war bisher stark gewesen. Ich sehe jetzt auch keine optimale Kombination an drei Offensivspielern bei diesem Spiel. Man wird am Ende ja trotzdem drei aufstellen müssen und ja. drei aufschicken müssen und kann in jeder Konstellation kann es gut oder schlecht ausgehen. Das ist natürlich auch eine Binsenweisheit, aber es ist so und ich denke, also am ehesten müsste Schürrle aufgestellt werden, meiner Ansicht nach. Auf einer der beiden Außenpositionen und wenn Özil muss ja auch spielen, also was ich jetzt so mitbekommen habe, wird Özil so oder so spielen.
Das ist klar, Özil spielt bei Löw immer sowieso, ja. aber ich würde dann auch in dem Sinne verteidigend sagen, er hat nicht gut gespielt. Aber es hat sich jetzt auch noch niemand aufgedrängt, als jemand, der ihn ablösen könnte. Also.
Nein, das ist ganz klar, weil Götz ist auch außer Form und Podolski ist ja auch verletzt und auch irgendwie keine Option. Ich weiß auch nicht, also sein Spiel
ist fast den kannst du nicht einbinden. Halbzeit gespielt. Podolski hat eine Halbzeit gespielt, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Wenn man diagonalen Spielertyp von links braucht, könnte man natürlich theoretisch auch noch über Draxler reden, ne?
Ja, aber genau, also stimmt, den vergisst man eigentlich, weil der ist überhaupt dabei, das ist interessant.
Spielt gar keine Rolle.
Ja, spielt gar keine Rolle. Stimmt, es wäre natürlich eine Option, klar, wenn man jetzt einfach frei heraus diskutieren könnte. Und wie gesagt, bei Özil sehe ich am ehesten, dass er die tiefe 9 spielen soll. Dann könnte man ihn am besten einbinden. Mit einem Vertikalsprinter und einem Raumdeuter.
Wer wäre der Raumdeuter?
Ist so ein Bayer angeblich.
Noch ein Nachtrag zu Schürrle. Könnte ich mir als Mittelstürmer durchaus auch vorstellen, wäre keine optimale Lösung. Ich finde ihn als Mittelstürmer jetzt nicht besonders gut, aber im Kontext der Nationalmannschaft könnte ich mir das schon ein bisschen vorstellen, dass er einfach so ein bisschen zuglos in der Spitze ein bisschen rumpendelt und dann Einzelaktionen bringt oder auch also mal ins Dribbling geht, irgendwie so ein bisschen sich nach links absetzt. Als Rechtsaußen hat er mir bis jetzt gar nicht gefallen, wurde ja bei dem Algerien-Spiel dafür total gefeiert, was ich gar nicht nachvollziehen konnte. Ich fand, das war taktisch bedingt, dass er da viel Präsenz hatte, aber hat er eigentlich fast nichts draus gemacht, das Tor, was ziemlich glücklich war. Ich finde seine Entscheidungsfindung da sehr schwach, also er wirkt auf mich sehr, sehr orientierungslos, wenn er halt auf dem rechten Fuß die Grundlinie hat und nicht das Zentrum und nicht diese direkte Ausrichtung zum Tor, dann wirkt er für mich sehr also da läuft er für mich mit einem Fragezeichen über dem Kopf rum. Bei Chelsea kann er das spielen, weil er da an der Seitenlinie entlang rennt bloß. Das geht, aber in der Mitte in der Nationalmannschaft, wo er in die Mitte ziehen muss diagonal, finde ich das nicht passend. Also ich würde Schürrle dann als Option für links sehen auf jeden Fall oder halt tatsächlich mal probieren in der Mitte.
Zu einem anderen Team und zu einer anderen Stürmerdiskussion, die, glaube ich, noch ein bisschen härter geführt wird als die wir jetzt hatten. Brasilien. Und da möchte ich zuerst, bevor wir über diese ganzen Themen, Neymar, Silva, kommt alles noch, aber erstmal möchte ich über Fred reden. Weil der auch extrem in der Kritik stand jetzt in den letzten Tagen. Nicht nur in Brasilien, sondern auch in Deutschland. Konstantin hat im Vorgespräch angedeutet, dass, glaube ich, im Doppelpass er ziemlich niedergemacht wurde heute. Dann ist die Frage, wie empfindet ihr seine WM? Ist das so schlimm, wie es getan wird, Konstantin?
Ja, erstmal nur zu dem, was ich vorher gesagt hatte, also mit Doppelpass oder auch, wenn man jetzt in Internetforen liest, mir ging es auch vor allem darum, wie herablassend teilweise, also wie herablassend über Fred gesprochen wird, wie sich teilweise über ihn lustig gemacht wird. Das steht Deutschland natürlich nicht so gut zu Gesicht, muss man jetzt klar vor dem Duell auch mal sagen. Wir haben jetzt über Klose gesprochen, war jetzt auch nicht so eine grandiose Leistung oder auch nicht so öffentlich wahrgenommen, obwohl er ja doch defensiv ganz gut gearbeitet hat, aber zurück zu Fred. Ist ein unorthodoxer Mittelstürmer. Ist vielleicht auch einer, der, wo viele dann sagen, okay, der kann wenig, aber zum Beispiel für seine Ablagen, und wenn er sich zwischen den Innenverteidigern positioniert oder auch zwischen Innenverteidiger, Außenverteidiger, also in diesen Schnittstellen und dann angespielt wird für Weiterleitungen und so, ist er schon brauchbar. Natürlich ist Brasilien vielleicht auch verwöhnt oder man denkt jetzt immer, okay, nach Ronaldo und wen es alles so in den letzten 10, 15, 20 Jahren gab, Romario und so weiter, da müsste jetzt ein anderer da sein. Gut, ein anderer Mittelstürmer spielt bei Spanien, war sehr erfolgreich bei dieser WM. Und deshalb, ich finde nur die Diskussion etwas schwierig. Ich meine, man kann ihn kritisieren, man kann sagen, okay, er ist kein Edeltechniker, er kann auch sich in engen Räumen nicht so gut behaupten, wenn er angespielt wird und selber den Ball mit dem Ball weitergehen muss. Er ist auch im Finalisieren im Strafraum nicht so stark, aber ich finde, Scolari nutzt trotzdem seine Stärken, die er auch hat, gut aus. Also er macht einfach aus ihnen einen guten Rollenspieler. Und sag mal, das ist ein Punkt, wo ich Scolari doch loben muss. Bei einigen Punkten, wo ich ihn eher kritisiere, aber da ist es nicht so. Deshalb. Und wie gesagt, die Diskussion um Fred ist mir zu populistisch und auch zu gehässig. muss man einfach so klar sagen.
Kleine Anekdote vielleicht dazu, auch nochmal zu seiner Einbindung. Ich finde, grundsätzlich im System ist er schon gut eingebunden, aber das sieht man bisher, glaube ich, sehr selten, weil Brasilien einfach auch zu wenig Präsenz da im Strafraum näher entwickelt. Ich hatte die Diskussion mit René, der auch über Fred hauptsächlich schimpft bei dieser WM und der nicht nachvollziehen konnte, warum Tim ihn die ganze Zeit eigentlich verteidigt. Und ich hatte angemerkt, dass Fred in der Zone direkt hinter der Strafraumgrenze, also so quasi aus 13 bis 16 Metern, gerade in seitlichen Positionen, da eine sehr plötzliche und überraschend gute Durchschlagskraft entwickeln kann. Und er meinte, okay, da habe ich ihn bis jetzt einmal gesehen, da ist ihm der Ball versprungen und es wurde ein Tor.
Also, ja gut, da habe ich auch den Witz gemacht vor dem Podcast, so ich wüsste auch gerne, wie gut der Fred ist, ich habe ihn nur noch nicht am Ball gesehen, so. Ja. Könnte man das vielleicht ein bisschen zusammenfassen. So. Viele Alternativen gibt es ja auch nicht. Jo noch im Kader und ansonsten müsste man die Spielweise ein bisschen umstellen, oder Martin?
Bernard bringen. Ja. Ich bin ein großer Fan von dem, weil der dieses improvisative Brasilianische mit einem extrem starken Kombinationsfokus, mit einem sehr, sehr guten Bewegungsspiel verbindet und auch im Strafraum eine extreme Ruhe, einen sehr guten Fokus hat. Eigentlich ein Flügelstürmer, der aber auch als ausweichender Mittelstürmer und kombinierender Mittelstürmer wohl sich sehr schnell einfinden könnte, oder alternativ könnte man natürlich auch okay, Neymar jetzt leider nicht mehr, aber Oscar und Hernanes wurden schon angesprochen als Alternativen. Hulk als einfach durch die Gegend wirrender Mittelstürmer wäre vielleicht auch gar nicht so falsch. Und Bernard dann auf dem Flügel, das wären alles Varianten. Aber also rein individuell würde die Personalie Bernard da schon nochmal einen Boost geben können. Wobei es natürlich jetzt im Status Halbfinale kommt so eine Umstellung natürlich ein bisschen spät. Das ist mehr
ist natürlich eine ein bisschen spät.
Allgemeine Überlegung.
Genau, andererseits kann dein Bernard-Wunsch erfüllt werden, vielleicht. Also ja. Ist eine unwahrscheinliche Variante, aber vielleicht alleine, weil ja jetzt Neymar und Thiago Silva ersetzt werden müssen. Ich immer als so Taktik-Laie, so in dieser Runde, der sagt dann immer so, Brasilien hat eigentlich zwei, die haben in der Offensive den Fokusspieler Neymar und in der Defensive haben sie Thiago Silva, der mit seiner Antizipation die Konter abfangen da kann, wodurch sie dieses Chaos-Pressing spielen sollen. So, und jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Spiel gegen Deutschland. Wie kann man diese Verluste überhaupt auffangen? Oder muss man jetzt die Spielweise umstellen an Brasiliens Stelle? Die haben ja bis jetzt doch relativ gleichförmig gespielt immer.
Ja. Nein. Also ich fand, es gab doch schon Unterschiede zwischen dem Chile-Spiel.
Ja, taktisch und schon, aber stilistisch.
Ja, gut, stilistisch, aber am Ende die Ausrichtung ist ja doch dann schon entscheidend.
Ja, klar, also das ist natürlich.
Also es ist ja schon entscheidend, wie ich das Mittelfeld strukturiere zum Beispiel. Ich muss dazu sagen, gegen Kolumbien hat Luis Gustavo gefehlt. Gegen Deutschland ist er wieder dabei.
Aber ich meine nur diesen Neymar-Fokus und dieses Thiago Silva antizipieren, das gab es eigentlich in allen Spielen. Das waren alle Spiele, fand ich wesentlich wertvoll. Okay. Tim, du wolltest was sagen gerade dazu.
Ja, also was defensive Spielweise ohne Thiago Silva angeht, ja, ist schwieriger, riskanter, aber ich glaube, so von einer vom Grundstil kann man das beibehalten. Da muss halt David Luiz vielleicht auch fokussiert werden, dass man wirklich versucht, seine Qualitäten beim Herausrücken, beim Klären und so weiter in den Mittelpunkt zu stellen und mit ihm diese Spielweise dann ein bisschen nach vorne auszurichten, das Mittelfeld ein bisschen ähnlich spielen zu lassen und dann eben...
Warte nochmal kurz bei Thiago Silva, also dann, dass Luis die herausrückende Rolle nimmt und Dante oder Henrique dahinter absichern.
Richtig, dass man das mit dem anderen Innenverteidiger und mit Luis Gustavo verstärkt absichert. Da müsste David Luiz auf die rechte Innenverteidigerposition wechseln. Das würde das wahrscheinlich sinnvoller machen. Und dass man halt wirklich zwei absichernde Spieler im Zentrum hat, die seine Extrembewegungen absichern und gleichzeitig auch noch die Mittelfeldleute absichern. Also ich glaube, man kann das ungefähr aufrechterhalten.
Also ist dann gut, dass Gustavo wiederkommt in dem Sinne.
Ja, natürlich.
Das ist das eine Punkt, okay, aber was ist mit Neymar? Wie kann man da versuchen?
Das klang jetzt, ich will doch nochmal kurz einwerfen, dass das jetzt sehr optimistisch klang. Also dass Thiago Silva fehlt, muss man schon festhalten, dass das schon trotzdem eine krasse Schwächung ist, einfach in die Strategie wird nicht komplett in sich zusammenfallen, aber in ihrer Effektivität wird sie natürlich trotzdem deutlich niedriger.
Ja. Also ob es sozusagen, du kannst die Strategie aufrechterhalten, aber du musst halt da ganz klare Abstriche einfach individuell machen.
Egal welche Strategie du nimmst. Einfach. Also Thiago Silva ist natürlich auch ein so kompletter Verteidiger, dass egal wie du spielst, ist er einfach ein super hoher Mehrwert.
Ja. Gerade in der Form gegen Kolumbien, ja.
Aber was du jetzt angesprochen hast, Tim, spricht dann doch eher dafür, dass man sich, was jetzt auch schon diskutiert wurde, auch in der brasilianischen Presse ja, dass man sich nicht, sag mal, tiefer reinstellt hinten. Dass man jetzt nicht Hernanes zum Beispiel ins Zentrum bringt und dann sehr 4-3-3 mit, sag mal, einer Viererabwehr und einem Dreierblock davor, der doch relativ tief steht und dann eher abwartet, Deutschland kommen lässt, die letzte Reihe isoliert und dann konterfährt. Weil du, wenn du jetzt ausdrücken, und eine zweite Frage, weil du ja da doch der Experte bist, wer ist denn der bessere absichernde Verteidiger? Also wie ist denn Henrique? Weil der ist in meinen Augen ja der Backup eigentlich. Der wurde jetzt immer eingesetzt. Oder der wurde jetzt überhaupt mal eingesetzt. Der wurde auch im Training eingesetzt von Scolari. Mhm. Nicht Dante. Deshalb spricht eigentlich das eher dafür, dass er dann der absichernde Part von David Luiz ist?
Also zum Zweiten, Henrique wurde eingesetzt, das stimmt. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er der Ersatz sein wird.
Okay.
Denn wenn, also was ich gelesen habe, hat Philippao auch schon relativ klar durchscheinen lassen, dass er Dante bevorzugt. Und das passt auch besser, weil dann eben da Luis auf rechts wechseln kann.
Ja,
und Dante eben als Linksfuß, also das passt schon besser. Ja, deswegen Dante halt als sicherere Option. Und das war es eigentlich auch schon zu dem Punkt. Der andere Punkt war die Ausrichtung, was die Defensivhöhe und die Defensivaktivität angeht. Da glaube ich eigentlich, dass das von der Art her ungefähr gleich bleiben wird. Eine 4-3-3-Umstellung könnte ich mir aber schon vorstellen, dass man einfach die beiden Sechser, die jetzt gegen Kolumbien gespielt haben, plus Luis Gustavo zum Beispiel, bringt. Dann könnte man mit der Dreier-Offensive, die nach dem Neymar-Ausfall verbleibt, weiterspielen. Das ist aber auch eine andere Möglichkeit, dass man eben Neymar 1-1 ersetzt. Ich habe eben noch gelesen, allerdings nur überflogen, deswegen bin ich mir gerade nicht ganz sicher, dass möglicherweise auch die Doppel-6 aus dem Kolumbienspiel bestehen bleiben könnte. Also, weiß nicht, vielleicht sogar Luis Gustavo in der Innenverteidigung, aber wäre auch, also ist wahrscheinlich eine Option, ja.
Wenn wir jetzt mal nach vorne gehen, dann, also jetzt, dann hast du da hinten, sagen wir mal, das behält er dann so bei. Neymar 1-1 ersetzen, nicht 1-1 ersetzen. Du hast es gerade schon angedeutet. Und wenn ja, wer soll für ihn reinkommen?
Wenn man das direkt, also ich finde die 4-3-3-Variante interessant. Grundsätzlich gut.
Dann
Problem ist halt nur, dass die Dreier-Offensive, die jetzt bisher gespielt hat ohne Neymar, dass ich mit der nicht zufrieden wäre. Also ich würde dann Hulk noch rausnehmen, was ich aber nicht glaube, dass das passiert.
Wenn der 3-Offensive wäre es dann ja theoretisch Hulk, Fred, Oscar.
Ja. Ja.
Das wäre auch eine etwas seltsame Kombination,
genau. Finde. Deswegen wäre ich dagegen. Also wahrscheinlich eher eine 1-1 Ersetzung, sofern das denn möglich ist. Da gibt es natürlich diverse Kandidaten, also es gibt eigentlich 4. Hernanes, der relativ kurz nach dem Spiel als ganz gute Option gilt, der jetzt zuletzt aber weniger genannt wurde. Ramirez wäre halt die defensive Option, wo man jetzt erstmal denken würde, Defensivstärke ist ja gut gegen Deutschland, glaube ich aber nicht. Vor allem aber nicht zusammen mit den beiden anderen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man Ramirez und Hulk auf den Flügeln bringt mit Oscar auf der 10. Das wird zu weh, das glaube ich eigentlich nicht. Von daher bleiben nur die anderen beiden. Willian, der angeschlagen ist, und Bernard. Und Bernard hat jetzt Trainingsspiel der Reservemannschaft gegen die U20 von Flu ganz gut überzeugt und war auch beim Interviewtermin dabei. Also ich hoffe mal, dass Bernard sich gegen Willian und die anderen Kandidaten durchsetzen kann.
Das war eine gute Einschätzung von dir, Tim, zu den Brasilianern. Jetzt vielleicht dann auch nochmal mit dem Dreh hin zu Deutschland. Jetzt deswegen die Frage jetzt mal an Martin gerichtet. Wie groß ist der Vorteil jetzt dadurch, dass man Neymar und Silva nicht gegen sich hat? Was ergibt das auch, was bedeutet das auch für die deutschen Planungen?
Spontan hätte ich jetzt gesagt, der Vorteil ist sehr, sehr groß. Wenn ich noch einen Moment länger drüber nachdenke, hängt sehr davon ab, wie es aufgefangen wird. Vor allem in stilistischer Hinsicht, gerade was das Offensivspiel betrifft. Also ich könnte mir vorstellen, dass Brasilien aus dem Grund ohne diesen Neymar-Fokus und ohne die Sicherheit zu haben, dass Thiago Silva alles wegräumt, dass sie generell ein bisschen kompakter, ein bisschen kollektiver agieren und als Mannschaft wesentlich mehr überzeugen können und das dadurch auffangen könnten, einfach indem sie ja im Grunde den Individualfokus auch ein bisschen intuitiv durch stärkere taktische Elemente ersetzen. Dann wäre es wahrscheinlich nicht so ein immenser Vorteil, aber grundsätzlich sollte dennoch eigentlich die deutsche Mannschaft auch dann taktisch überlegen sein. Eigentlich müssten sie haben bessere Konter- und Durchbruchsmöglichkeiten jetzt ohne Thiago Silva auf jeden Fall. Also gerade, wir hatten das ja schon, dass sie im Angriffsdrittel ein bisschen schwach sind. Das wäre natürlich gefundenes Fressen für Thiago Silva. Das ist jetzt vielversprechender. Und defensiv müsste man, auch wenn Brasilien einen besseren Spielaufbau zeigt, müsste man mit dem sehr guten 4-3-3-Pressing eigentlich in der Lage sein, auch das doch relativ weitgehend zu verhindern. Und ohne Neymar sind da so spontane, brutale Durchstöße unwahrscheinlicher. Also ist schon ein Vorteil, ja.
Konstantin, ich hätte jetzt gesagt, nochmal in diese Diskussion Lahm anstoßen. Wenn Neymar spielt, Lahm auf jeden Fall ins zentrale Mittelfeld. Wie siehst du das jetzt, wo Neymar ausfällt?
Ja, das hängt davon ab, wie Brasilien spielt. Das ist natürlich schwer für die deutsche
Mannschaft. Ja gut, das weiß Löfer vor
der Genau, Mann. Eben. Das wird deshalb auch irgendwie erstmal ein Schuss ins Blaue. Ich denke, dass Brasilien trotz alledem durch die Ausfälle, nicht durch den Ausfall von Thiago Silva, weil der einfach qualitativ so schwer wiegt und auch bei Innenverteidigern das doch irgendwie eine 1-1 Ersetzung dann wahrscheinlich wird. Aber der Ausfall von Neymar kann trotz seiner grandiosen Vorstellungen kann auch ein Vorteil sein für Brasilien, sind einfach schwerer ausrechenbar jetzt. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man über die Optionen redet, wie er ersetzt wird, dass es mehr so eine Art 4-2-2-2 wird. Also, was jetzt auch schon teilweise ja gespielt wurde mit Oscar, der dann von rechts da tief fällt, dass eben Oscar und ein weiterer, ich denke fast eher Willian, also Willian und Bernard waren ja heute bei der Pressekonferenz, spricht vielleicht irgendwie dafür, dass einer von beiden es wird, dass vielleicht Willian auch etwas zentraler spielt, etwas weiter hinten, dass Hulk immer eine Seite bearbeitet, da mehr blockt und Fred eben Fred ist. Und dass es doch für Deutschland nicht ganz so leicht ausrechenbar wird, auch im Zentrum vor allem nicht. Und da wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn Lahm wieder 6 spielen würde, weil ich auch einfach Lahm auf der 6 besser finde. Und ich glaube auch, dass Brasilien eher etwas reagierender auftreten wird. Also eher erstmal etwas tiefer, erstmal etwas abwartender. Ich denke, dass Scolari da etwas Sicherheit seiner Mannschaft geben möchte, indem sie eben in den ersten 30 Minuten oder in der ersten Stunde eben wenig zulässt und da Sicherheit kriegt, weil der Schock von Neymar und Thiago Silva doch tief sitzt. Und dadurch wäre Lahm auch in dem Punkt besser, weil er dann doch das Spiel über die 6 etwas besser aufziehen kann. Im Zusammenspiel mit Hummels und Schweinsteiger. Also es spricht eigentlich alles wieder vor Lahm in der Mitte, es spricht sowieso mal alles vor Lahm in der Mitte.
Ein Punkt habe ich, der nicht für Lahm in der Mitte spricht.
Welcher?
Ich glaube, jetzt werden die Leute wieder sagen, die Spielverlagerung-Hipster wieder, aber ich glaube, dass Christoph Kramer gegen Brasilien eine unfassbar gute Personalwahl wäre.
Wäre er doch immer.
Ja, schon, aber insbesondere gegen Brasilien, also gerade falls die nicht abwartender spielen, sondern wenn die wieder hier voll auf Körperlichkeit und Gegenpressing und mega schnellem Rhythmus gehen, dann also, ist
Auf Körperlichkeit werden sie ja sowieso gehen. Also ja. Ich denke, auch wenn ja, sie abwarten gut, müssen, werden sie trotzdem körperlich hart rangehen.
Und aber gut, das ist ja die Frage, wo sie die Körperlichkeit genau, einbringen, in welchem genau,
Feldbereich. Genau, aber das wird ja, ja, du hast schon recht lang. Also sie haben natürlich schon, wenn sie jetzt in 2-4-Kette ein bisschen tiefer stehen, wie zum Beispiel auch phasenweise gegen Mexiko, dann ist das jetzt nicht so der Faktor, wie wenn sie einfach voll nach vorne gehen, wie gegen Chile zum Beispiel. Also gerade in dem Fall wäre, glaube ich, Kramer eine extrem gute Variante. Erstens, um diese sehr großräumigen Situationen zu nutzen und auch, um sich im 1 gegen 1 einfach behaupten zu können. Also ich glaube, er hat da von der Art und Weise seiner Fertigkeiten am Ball, von der Art und Weise seiner Pressing-Resistenz, muss man sagen, den passendsten Stil. Und Kramer ist mit seiner Art von Dribbling-Stil und seiner Dynamik und Körperlichkeit am ehesten jemand, der dann einfach eiskalt durchbricht und den Gegenspieler, auch wenn er körperlich den Zweikampf führt, sich tatsächlich an ihm vorbeischieben kann und die Räume hinter ihm ausnutzen kann. Und das könnte ich mir wertvoll vorstellen.
Und ich glaube aber, ich werde jetzt wieder den Spielverderber spielen und ich werde dir sagen, Kramer wird nicht spielen. Das ist
einer der wenigen. Er könnte eingewechselt werden, von daher nicht ganz so gut, eine wertlose Hinweis.
Das stimmt, aber er wird halt nicht anfangen. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Die Frage ist halt da dann, wird Khedira anfangen? Und wenn ja, ist das eine gute Sache oder eine eher schlechte Sache?
Also, ich würde sagen, nach den jüngsten Eindrücken würde ich tippen auf Lahm Sechser hinter Groß und Schweinsteiger. Falls Khedira doch anfängt, wäre es von daher eine schlechte Sache, dass entweder Schweinsteiger fehlt oder Lahm im Zentrum fehlt. Beides wäre nicht so praktisch. Und Khedira selbst, das ist relativ schwer zu sagen, finde ich, ob Khedira sich gegen Brasilien zurechtfindet. Also mit diesem extrem hohen, aggressiven Rhythmus, mit dieser sehr physischen Art und Weise zu spielen, müsste er ja auf den ersten Blick klarkommen. Das ist ja eigentlich sein Spiel, allerdings ist er in der Hinsicht momentan auch noch nicht ganz auf der Höhe und könnte, also ich glaube, gegen Paulinho zu spielen zum Beispiel wäre relativ unangenehm für ihn. Und vor allem diese Körperlichkeit und Unkompaktheit hat Brasilien ja vor allem im defensiven Umschaltmoment und da muss man sich auch mit Ball durchsetzen können und nicht nur die Bälle erobern. Und defensiv geht's eher dann doch darum, sie ein bisschen in die richtigen Zonen zu leiten und dann auch ein bisschen beweglich zu sein gegen Leute wie Oscar oder dann möglicherweise auch Bernard. Deswegen glaube ich nicht, dass das so ein passendes Spiel für Khedira wäre. Ich glaube, er wäre eine kleine Bremse im offensiven Umschalten. Er könnte defensiv seine Qualitäten nicht richtig konsequent einbringen, aber wäre schon gut, aber nicht top. Und auch im Spielaufbau ist er natürlich ohnehin ein ziemlicher Schwachpunkt momentan.
Ich glaube, da würde dir keiner widersprechen, gerade beim letzten Teil. Gibt ja schon bei Twitter den Satz von Victoralosaurus, Khedira kills the bulk Zirkulation. So. Wobei er hat jetzt ganz gut gespielt, muss ich sagen, gegen Frankreich, ich als Khedira-Kritiker. Ja, jetzt haben wir viel über die deutsche Mannschaft gesprochen, haben viel über die brasilianische gesprochen. Vielleicht noch 2-3 Sätze so zur Wechselwirkung der Teams. Jetzt vielleicht nochmal die Frage an Brasilien-Experte Tim, was für eine Spieldynamik erwartest du?
Ja, ist natürlich ein bisschen komisch. Durch das Aufeinandertreffen von diesem wilden brasilianischen Spiel, das wir bisher gesehen haben, mit der deutschen Mannschaft, die ja relativ viel auf Kontrolle im Mittelfeld gesetzt hat. Es könnte sein, dass Brasilien mit ihrer Art und Weise für etwas überraschende Unruhe bei Deutschland sorgen kann. Das kann aber auch etwas riskant sein, dass man dann keinen Zugriff hat auf diese Ballzirkulation. Könnte sein, dass das sich so ein bisschen in Phasen gestaltet. Ich sehe den größten Vorteil für Brasilien eigentlich in diesem Staffelungsproblem von Deutschland. Dass beim Durchspielen, das heißt, wenn man das sichere Mittelfeld oder das Mittelfeld, was Deutschland wieder versuchen wird, sicher zu bekommen und zu kontrollieren, wenn man da rausspielt und weiter nach vorne kommt, dass diese deutschen Probleme gegen auch die wilde Art der brasilianischen Verteidigung im letzten Drittel sehr große Probleme haben wird und dass man dann aus deutscher Sicht wahrscheinlich nicht so die Ruhe findet, um auch mal ganz gut vorbereitete Szenen vernünftig durchzubringen. Also das dürfte eigentlich der größte Vorteil für Brasilien sein, wie viel von ihrem wilden Defensivspiel sie über größere Feldzonen einbringen können, wird wahrscheinlich ist relativ unsicher. Also das lässt sich, glaube ich, relativ schwer vorhersehen. Und ja, ansonsten wird es für Brasilien etwas schwierig, wirklich nach vorne was zu machen, wobei sie mit ihrem wilden Spiel natürlich immer Möglichkeiten haben. Weiß nicht, inwiefern sie auf einen Flankenfokus gehen werden, eher nicht so viel versprechen wahrscheinlich. Wobei, kommt drauf an. Also ich glaube eher mal, dass es durchaus eine wilde Partie werden könnte, aber auch schon dabei trotzdem die Möglichkeit besteht, dass erstmal eher wenig Tore daraus fallen.
Widersprüche von euch beiden?
Nee, vielleicht. Das ist nicht genauso.
Ich glaube, dass das Spiel in der ersten Halbzeit, keine Ahnung, in den ersten 30 Minuten, vielleicht auch in den ersten 60, dass das Spiel dann etwas gehemmt sein wird, zumindest auch von, oder was heißt gehemmt, aber von Brasilianer Seite. Ich erwarte einfach nicht, dass die so jetzt loslegen wie gegen Kolumbien. Ich erwarte eher etwas abwartender eine Rolle bei Brasilien. Ich weiß auch nicht, das hat auch spielhältigen zusammen mit dem Ganzen, was jetzt passiert ist, mit Neymar und so weiter. Ich glaube aber dann, dass sie auch etwas, vielleicht sogar planerisch, etwas Chaos einstreuen können, und in chaotischen, offenen Schlagabtauschen ist die deutsche Mannschaft ja irgendwie immer sehr anfällig. Da stimme ich dann auch Tim zu, diesen Improvisationen in der Offensive mit dem, in der Chaos-Defensive von Brasilien, das kann sich dann nach und nach in dem Spiel entwickeln, dass es für Deutschland eher ungünstig wird, wenn man sich darauf einlässt. Aber man muss natürlich auch sagen, wir hatten über das Frankreich-Spiel diskutiert und am Ende war das Frankreich-Spiel auch so mit so einem geradlinigen Rhythmus. Aber das eine Tor ändert natürlich dann alles. Also es kann auch ein Standardtor passieren. Beide Mannschaften haben ja jetzt nach Standard zum Beispiel getroffen, ohne dass sie groß aus dem Spiel herausgehen. Genau, dass sie groß aus dem Spiel heraus Torchancen kreiert haben, aber nach Standard eben getroffen. Kann natürlich auch wieder jetzt passieren, dass eine der Mannschaften nach einem Eckball zum Beispiel zum 1-0 trifft und dann ändert sich natürlich wieder alles, klar.
Aber kann er auch, stellst du dir auch vor, dass vielleicht sogar so ein Spiel gegen Ghana entstehen kann, das in der ersten Halbzeit ein bisschen ruhiger ist und dann nur einzelne Phasen anzieht und dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen chaotisch
wird? Genau, dass es dann immer chaotischer wird zum Beispiel. Und kann, dass dann vielleicht daraus Torchancen entstehen und auch Tore entstehen, muss aber nicht mal sein, aber ich sehe in Deutschland immer etwas anfällig, wenn es dahin geht, dass sie dann sich auf diesen Schlagabtausch einfach einlassen. Sie sind in der Endverteidigung nicht mehr so stark, immer etwas unkonzentriert, immer mal für einen Fehler gut, immer mal für einen Ball, wo man drüber schlägt oder so, da ist irgendwie Deutschland dann immer anfällig, wenn es so diese offenen Spiele reingeht. Man braucht schon die Kontrolle. Hat man auch gegen Frankreich ja gesehen. Also man braucht entweder die Kontrolle oder man braucht die Gewissheit des Führungstores, wo man dann den Gegner kommen lassen kann.
Die Frage, die sich da natürlich da ein bisschen stellt, ist, wie Brasilien es schaffen kann, dieses Chaos auszulösen, selber hohes Pressing zu spielen, kann riskant sein, wenn der Ansatz passt in der Offensive. Und aus dem eigenen Spielaufbau machen sie das ja oft mit langen Bällen und dann auf den zweiten Ball ganz massiv gehen. Und das klingt jetzt, weil es bisher ganz gut geklappt hat, setzt man vielleicht ein bisschen zu sehr voraus, dass das auch gegen Deutschland klappt, weil mit den drei Sechsern davor, die alle potenziell, also wenn da Schweinsteiger, Lahm, Kroos spielen, sind die alle sehr pressingresistent. Hummels kann gegen Pressing sehr, sehr gut auflösen, auch mal mit einem Direktball in die Spitze. Der kann es auch vorkommen, dass einfach diese schon der Ansatz der Hektik schon ein bisschen versackt und dann eher Räume für Gegenstöße entstehen. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Wettertechnisch ist ja jetzt Belo Horizonte spielt in der Spielstadt. Ja. Ist ja sowieso jetzt nicht die extremste Stadt. Soll regnen, soll 16 bis 18 Grad werden, hohe Luftfeuchtigkeit, aber halt nicht so heiß. Also das vielleicht auch nochmal so als Hintergrund. Also es ist jetzt wirklich kein Spiel, wo dann das Klima so eine große Rolle spielt. Zum Abschluss dieses Spiels, eure Tipps. Was glaubt ihr? Wer gewinnt? Wer zieht ins Finale ein? Martin.
Wieso muss ich denn anfangen? Ich wollte jetzt erst überlegen.
Traditionell. Fängst du immer an.
Ist das so?
Ja, aber eigentlich immer bei diesen ganzen Podcasts, Sonderpodcasts im Winter. Cool. Ich frage immer an dich zuerst.
Wenn Tobi moderiert, ist das gesetzt.
Wieso ist das so?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Von dir kriegt man immer eine gute Antwort. Was glaubst du?
Keine Ahnung. Wenn ich im Ruf einer guten Antwort stehe, muss ich jetzt sagen, keine Ahnung, vielleicht gewinnt jemand die Mannschaft, die die meisten Tore schießt.
Die Mannschaft, die mehr gekämpft hat, die ja. bewiesen hat.
Also,
1-0 Deutschland.
1-0 Deutschland, eiskalt. Ja. Relativ eiskalt. Konstantin, dein Tipp.
2-1 nach Verlängerung. Jetzt muss ich überlegen, für wen.
Sagst prinzipiell immer einfach jetzt 2-1 nach Verlängerung, ne?
Ja, ich sage oft jetzt irgendwie einen Verlängerungssieg, das ergibt sich irgendwie so. Klar, das Klima in Belo Horizonte ist jetzt nicht ganz so passend dafür, dass er dann sagt, okay, eine Mannschaft bricht ein, aber ich kann es mir gut vorstellen. 2-1 für Brasilien nach Verlängerung.
Tim?
Puh, schwierig. Ich glaube auch, dass es in die Verlängerung geht. Muss ich jetzt sogar mal Konstantin zustimmen, der sich ja mit seinen Verlängerungstipps beim Viertelfinale eher geirrt hat. Nachdem er ja gesagt hat, Niederlande, Costa Rica wäre das einzige Spiel, das nicht in die Verlängerung geht.
Ich kann nicht dafür, dass die treffen. Tut mir leid.
Okay. Nachher war es genau das einzige, was in die Verlängerung ging.
Dein Tipp?
Ich glaube, ich sage jetzt nichts Konkreteres als Verlängerung und knappes Spiel. Das muss reichen.
Ich sage nur bis 90 Minuten und da geht es 1-1 aus, sage ich.
Ihr seid euch ja alle einig, hä?
Da geht's. Wobei, Belo Horizonte, ich glaube tatsächlich, dass Deutschland ein bisschen müder, also die wirken jetzt schon müde ein bisschen gegen Frankreich am Ende. Ich glaube, das wird dann, glaube ich, schon für Brasilien eher danach. Aber andererseits, ohne Thiago Silva und Neymar nur die Hälfte wert. Ja, das war's zum Spiel Deutschland gegen Brasilien. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es noch weiter mit einem kleinen Teil zu Niederlande gegen Argentinien. Willkommen zurück, zweiter Teil des Spielverlagerung Podcast Nummer 21 zum WM-Halbfinale. Wir haben jetzt relativ ausführlich gequatscht über Deutschland gegen Brasilien. Wir wollen noch ein bisschen quatschen über Niederlande Argentinien. Da fangen wir mal an mit der Niederlande, würde ich sagen. Wir haben gerade in der Pause schon so ein bisschen gesprochen. Da fielen dann zwei Sätze. Einmal, eigentlich ist es ja eine WM für Louis, also Louis van Gaal, war der erste Satz. Und der zweite Satz von Martin war, aber andererseits spielt Louis auch nicht Louis-artig genug bei dieser WM.
So ist es.
Würdest du das mal gerne ausführen für unsere Hörer?
Ja, Holland natürlich, also dass sie jetzt in der Gruppenphase so komplett als Kontermannschaft verschrien wurden, das war ein bisschen arg, das hing sehr damit zusammen, dass alle drei Gegner krasses Angriffspressing gegen sie gespielt haben. Also auch Australien haben wahrscheinlich mittlerweile einige schon wieder vergessen, aber Australien hat vor allem in der ersten Halbzeit ja sogar Ballbesitz plus gehabt und das lag nicht daran, dass die Holländer jetzt unbedingt kontern wollten, sondern die hatten ja schon Aufbauspiel, aber ging halt nicht, weil Australien gut war und das gleiche galt gegen Spanien. Und die ersten beiden Spanien, also insbesondere das erste Tor gegen Spanien war ja zum Beispiel aus dem Spielaufbau heraus, auch wenn das dann so ein schneller Angriff war, da wurde halt die hohe Linie bespielt aus dem Spielaufbau. Also das ist jetzt nicht so, dass sie komplett eine Kontermannschaft sind, aber es ist schon so, dass sie ein sehr, sehr vertikalen Angriffsrhythmus haben, wenig Präsenz im Zehnerraum, schon relativ reduzierte und für mich vom Feeling her sehr unangenehme Ballzirkulation im Sechserraum, das Aufbauspiel mit Ron Flahr, also auch ein bisschen zu nicht raumgreifend genug, nicht so, also sie greifen nicht so positionsspielhaft an, also es ist nicht so, vom Stil her ist das Offensivspiel nicht so Louis-haft, wie ich mir das wünschen würde und wie es auch noch besser wäre dann eigentlich. Also so, ich fordere das jetzt einfach in jedem Podcast, ich werde es auch, wenn sie ausscheiden, nochmal vom Finale fordern, dass die Güßmann und Feldmann gefälligst rein sollen und dann bessere Ballzirkulation und guter Fußball. So, dann wäre es wirklich, dann würde ich es ihnen voll gönnen. Aber momentan ist noch zu aggro mit diesen Mannorientierungen und so vom Feeling her doch schon ziemlich auf die Fresse Fußball. So, das ist nicht so.
Tim? Du als Van Gaal-Beauftragter von Spielverlagerung, Zustimmung, Ablehnung?
Gruppenphase sehe ich ähnlich. Ich stimme natürlich auch zu, dass es so ein bisschen ja seltsam, unangenehmes Feeling immer da ist bei den Spielen. Es ist für mich etwas seltsam, weil ich natürlich auch die Qualifikation etc. alles relativ genau verfolgt habe. Mhm. Und eben dieser, ja, etwas, ja, diese gewisse Abkehr von dem eigentlichen Spiel, was man so erwartet hätte, dass die eben durch relativ kurzfristig vor der Weltmeisterschaft kam. Und dass man, dass Louis gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie ein bisschen zurückhaltender spielen, ein bisschen abwartender spielen, weniger diese extreme Ballzirkulation und so weiter. Dieses Drucklose, was immer im Spiel drin ist, das finde ich etwas seltsam. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wo das herkommt. Das gefällt mir auch nicht so gut. Ansonsten, ja, muss man sich wahrscheinlich aktuell oder bisher erstmal damit abfinden, dass das etwas inkonsequenter war als erhofft. Aus meiner Sicht ist die Verletzung von Strootman, der sich im März verletzt hat, was ich auch in der WM-Vorschau geschrieben habe, dass das wirklich der absolut schwerste Ausfall war, den es geben konnte. Dass wirklich er der wichtigste Spieler war, auf jeden Fall wichtiger als Van Persie, auch wichtiger als Robben. Und dass eben dadurch sehr viel im Mittelfeld kaputt gegangen ist, was vorher wirklich schon sehr, sehr gut war. Also es gab in der Vorbereitung sehr gute Spiele im Mittelfeld, wo man jetzt halt wirklich schwächer ist, wo man auch vorsichtiger ist, weniger Raumnutzung, weniger Bewegung. Und das greift dann eben auf das Gesamte aus und sorgt eben für Probleme. Darunter also leidet, glaube ich, auch die Ballzirkulation etwas.
Ja, das ist aber jetzt auch schon wieder länger her, dass sich Strootman verletzt hat und damit muss man jetzt halt leben, so sage ich jetzt mal, nach 5 WM-Spielen.
Ja, klar, aber...
Mhm. Nur zur Einordnung in den Louis-Kontext.
Genau. Ja, natürlich, klar. Natürlich.
Bei Louis ist halt so, das dauert relativ lange, bis ein System gut funktioniert.
So. Ja, wobei andererseits, man hat ja schon, finde ich, jetzt wieder mehr in der K.O.-Phase so mehr Ballbesitz gesehen.
Ja, das stimmt, aber das war halt von der Art jetzt noch nicht so ganz krass. Also gegen Mexiko war es halt nicht so gut. Gegen Costa Rica jetzt wieder umgestellt und halt relativ viel darauf fokussiert, über Druck diese spezielle Defensive von Costa Rica zu knacken. Es gibt so zwei, drei kleine Schlüsselprobleme. Wenn man die ein bisschen besser in den Griff bekommt, dann sollte das Ganze auch schon stärker aussehen.
Im Sinne von Louis möchte ich noch ergänzen, dass ich das aber sehr Louis-haft wäre und auch ich es generell sehr gut fände, wenn einfach die Fünferkette einfach das Turnier auch gewinnt. So, also das wäre halt, das war das Turnier der Dreier- und Fünferketten und Louis haut es einfach direkt vorm Turnier mal so eben um. Das ist halt schon geil. Und wäre schön, wenn sich das durchsetzt, weil das wäre auch einfach ein wunderbares Beispiel dafür, wie taktischer Mut und Unorthodoxie, wie sich das einfach belohnen kann und sich dann einfach auch eigentlich eine individuell nicht so überragende Truppe sogar durchsetzt. Das wäre schon schön.
Das wäre schon dann wieder Louis-haft, wie du es gesagt hast.
Louis.
Ja, wobei ich ja immer noch auf den Louis-Aussetzer warte. Ich kenne ihn ja hauptsächlich aus der Zeit von den Bayern. Und
Das war der gegen Mexiko. Das war die Startherangehensweise gegen Mexiko. Konnte ganz glücklich noch revidieren.
Bevor wir werden gleich drüber reden, was das nun eigentlich wird gegen Argentinien, was von der Ausrichtung das wird, müssen wir nochmal kurz Argentinien ansprechen. Eher enttäuschend bislang, von dem, was wir als Spielverlagerung sehen. Andererseits auch immer weitergekommen irgendwie und immer hat Messi eigentlich überzeugt. Was ich erst nochmal ansprechen würde, Argentinien bis jetzt das Ballbesitzteam in diesem Turnier. Mit 61,3% haben sie den meisten von allen Teilnehmern, die noch dabei sind, also die es jetzt soweit geschafft haben.
Lustig.
Ist aber eher langsamer Ballbesitz. Also ist jetzt kein so herausragendes Merkmal, oder Konstantin?
Ja gut, diese Überlegenheit im Ballbesitz war natürlich auch den Gegnern geschuldet. Ich glaube, gegen Iran hatte man 95% Ballbesitz beispielsweise gehabt. Also wenn man jetzt den Durchschnittswert nimmt, muss man, glaube ich, aufpassen. Ausgespielt wurde das relativ schlecht, wobei man auch sagen muss, dass es besser wurde, trotz der Kritik, die jetzt auch bei Renés Analyse im Belgien-Spiel dabei war.
Was wurde denn besser?
Ich fand die Mechanismen dann auch besser, die Einbindung von Messi war besser gewesen als im ersten Spiel. Aguero hat sich verletzt, Aguero war ja komplett raus eigentlich gewesen, obwohl er auf dem Platz stand. Das hat sich auch jetzt gebessert, auch wenn Lavezzi nicht so die besten Auftritte hatte, aber trotzdem. Das 4-2-3-1, darüber kann man sich streiten, ob das so optimal ist, aber zum Beispiel im Vergleich zum ersten Spiel gegen Bosnien und auch dann gegen Iran hat sich das schon verbessert. Die Einbindung von Di Maria war besser gewesen, auch wenn er noch immer sein etwas vielleicht wildes oder dieses druckvolle und auch schnelle Spiel natürlich durchzieht und vielleicht auch nicht immer ganz so präzise ist. Gut, Di Maria ist jetzt raus. Aufgrund des Muskelfaserrisses wird wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr spielen, selbst wenn man ins Finale kommt. Das bedeutet, ist auch, glaube ich, der schwerste Schlag jetzt, weil man hat einfach niemanden für Di Maria. Jetzt könnte Enzo Perez spielen gegen Belgien, aber man hat jetzt nicht diesen zweiten Mann neben Messi, der Druck entwickeln kann über Halbräume, über Diagonaltriplings, über Ausweichen, über Beladung, also was alles Di Maria kann, weil er einfach auch individuell so stark ist. Das könnte der entscheidende Schlag sein für Argentinien. Ansonsten, ja gut, das Spiel ist etwas geprägt von einer Aufteilung, dass eben die beiden Sechser dann viel absichern, wenig nach vorne eingebunden werden, obwohl da auch Mascherano schon gute Ansätze gezeigt hat, manchmal zumindest. Die Aufstellung von Bia gegen Belgien war etwas komisch gewesen. Da sollte eigentlich Gago wieder spielen. Hat besser interagiert mit Mascherano. Ja, und die beiden Außenverteidiger, gut, durch die Raute, die teilweise gespielt wurde, war ja dann das Problem gewesen, dass irgendwie die Außenbahnen entweder frei waren und sie nicht so vorgestoßen sind. Rojo zum Beispiel ist ja mehr ein Halbverteidiger als ein Außenverteidiger. Auch Zabaleta deckt die komplette Seite nicht alleine ab. Das macht er einfach nicht. Das sind Probleme, die hat aber Argentinien jetzt schon länger. Also das ist jetzt nicht überraschend. Und dann hat man immer die Krassheit von Messi. Und wenn Higuain einen guten Tag hat, dann ist er der beste Kombinationsspieler von Messi noch dazu. Oder zweitbeste.
Der ja, Messi, der ja ganz stark fokussiert wird auch im Spiel.
Übrigens, natürlich, also es wird alles auf Messi ausgerichtet. Der ist auch in die Defensivarbeit nicht so stark eingebunden. Bleibt teilweise als höchster Spieler dann auch stehen. Er läuft eben auch nicht so viel. Er soll auch vielleicht nicht so viel laufen. Ist ja auch bei Barcelona so. Klar, ist alles auf ihn ausgerichtet, natürlich. Man wartet auch dann immer auf eine krasse Aktion noch dazu, wenn es im Spiel nicht so gut läuft. Auf irgendeinen engen Dribbling gegen drei Mann oder so.
Aber man muss schon sagen, dass Argentinien halt kein Ballbesitzteam ist in dem Sinne, dass sie wirklich über die Ballzirkulation kommen, sondern sie schleppen halt das Spiel in eine relativ hohe Zone, notfalls einfach indem sie über außen ganz billig lang spielen und sind dann dort extrem gut abgesichert und ins Zentrum kommen sie dann über Messi. Also für mich auch, also gerade gegen die Schweiz war ja das Gegenpressing sehr, sehr stark, muss man sagen. Gago und Mascherano machen da wirklich einen außergewöhnlich guten Job. Mascherano jetzt auch wieder gegen Belgien für mich der entscheidende Spieler gewesen. Und einfach über diese sehr gute Absicherung der Angriffe, das ist, würde ich als das beste Merkmal von Argentinien noch sehen.
Ja. Aber jetzt haben wir also ein Team, das bis jetzt als Ballbesitz-Team aufgetreten ist, aber es eigentlich gar nicht ist. Und wir haben ein Team, das eigentlich ein Ballbesitz-Team sein müsste, aber bis jetzt nicht so aufgetreten ist.
Tada.
Also,
willkommen beim WM-Halbfinale.
Ja, willkommen beim WM-Halbfinale. Was machen wir jetzt daraus? Was wird das denn dann jetzt geben im Halbfinale?
Eine Mannorientierungsorgie.
Eine Mannorientierungsorgie?
Ja, also ich denke, dass die Niederlande, schon so auftreten wird, wie gegen Chile zum Beispiel, also ähnlich zumindest. Ich denke einfach daran, dass zum Beispiel Messi komplett in Mannorientierung genommen wird, dass man vielleicht auch, ich weiß natürlich nicht, wie jetzt Angel Di Maria setzt, aber ich denke, dass man da krasse Mannorientierung oder strikte Mannorientierung spielen wird und dass sich Holland, ich sage immer wieder Holland, eigentlich heißt es ja die Niederlande.
Es ist nicht falsch, es ist nicht falsch.
Ja gut, ich sage trotzdem lieber die Niederlande, dass das Oranje-Team sich dann erstmal zurückziehen wird und Argentinien kommen lassen wird. Gehe ich irgendwie davon aus, weil auch nicht, das habe ich so ein Gefühl. Man kann natürlich auch falsch sein, ich weiß nicht, was die anderen meinen.
Ist irgendwie echt super schwer einzuschätzen, finde ich. Also gut, ich denke mal, ja, ist wirklich die entscheidende Frage, was Louis sich für Messi überlegt hat und wie aus dem Resultat dann von den Staffelungen her und so, wie sie in Konter reinkommen. Aber andererseits ist auch wieder sehr entscheidend, was sich jetzt Sabella überlegt gegen die Fünferkette, ob er vielleicht selber umstellt. Zumal ja auch nicht ganz klar ist, was Holland jetzt spielt, wenn man jetzt davon ausgehen müsste, dass sie wieder eher 5-2-1-2 spielen mit Snyder hinter Van Persie und Robben, dann könnte man sagen, stellt er vielleicht auch auf Dreierkette um Sabella. Dann könnte man daraus was ableiten, aber das lässt sich nur wieder sehr schwer sagen. Das 4-2 Das 4-2-3-1 scheint ein bisschen unpassend gegen Holland. Die Raute, ja, eventuell auch ohne Di Maria, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann wieder auf Raute gehen, defensive ausgerichtet, mit Bilias zweiten Achter neben Gago und halt Aguero oder Lavezzi vorne drin wieder. Und
Aguero dann, nicht.
Denkst nicht? Warum nicht?
Aguero ist doch verletzt. Das
Aguero ist raus.
Macht kein WM-Spiel mehr. Also es ist Higuain und Lavezzi.
Habe ich mal wieder nicht mitbekommen. Ich dachte,
Higuain und Palacio, das wäre so eine Kombination der Raute. Dann könnte vielleicht auch Palacio nehmen, der, ich denke, so als ausweichender, supportender Stürmer vielleicht aber ganz gut nicht passen könnte.
Ja, aber gegen die Dreierkette ist doch eigentlich, wäre doch eigentlich Lavezzi ziemlich logisch, dass er dann einfach in Flügelstürmerposition rausdriftet und da das einfach so ein bisschen überlädt. Und dann ein bisschen Unkompaktheit schafft in der letzten Linie und dann Messi und Higuain da quasi reinstoßen. Also.
Aber wer hat denn jetzt wieder den Ball?
Ich glaube beide. Also ich glaube, ja, hey, wie gesagt, ich davon ab, es kann ja sein, dass Argentinien irgendwie auf einmal anfängt, Angriffspressing zu spielen und die Flügelspieler die Halbverteidiger anlaufen, aber grundsätzlich müsste doch Holland mit den beiden Sechsern und der Dreierkette in der Lage sein, Higuain und Messi zu umspielen, oder wenn es eine Raute ist, müssten sie es über die Flügelläufe auch umspielen können. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass beide in Ballbesitzphasen reinkommen. Und Holland wird, bin ich mir doch relativ sicher, dass sie auf ihr Mittelfeldpressing da zurückgreifen, so dass und wo die Außen ja jetzt auch nicht sofort attackiert werden, so dass wahrscheinlich doch Argentinien auch über außen ein bisschen aufrücken kann.
Dann bleibt ja letztendlich nur die Frage, wer macht das entscheidende Tor, Robben oder Messi? Also welcher Stürmer kann besser gestoppt werden vom Gegner?
Also grundsätzlich ist ja schon Holland jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, wo man sagen würde, das ist jetzt diesen super passend gegen Messi. Also durch die Mannorientierung, also jetzt Messi Manndecken, ist eher eine Scheißidee, weil Messi schneller ist als du. Mhm. Also denke ich schon, dass Messi gut eingebunden werden kann, aber wenn sich die Sechser halt clever verhalten und auch die Dreierkette sich jetzt nicht zu weit auseinander zerren lässt, da müsste das eigentlich halbwegs gehen, dass einfach man seine Dribblings wohl halbwegs wegleitet aus der ganz gefährlichen Zone und dann auch die Läufe nicht so gut passen und dass das dann nicht wirklich effektiv, also häufig nicht so richtig effektiv werden kann. Robben, ja, bei Kontern müsste er relativ gefährlich werden. Außenverteidiger rücken weit auf. Er hängt halt davon ab, wo Holland die Bälle erobert. Also es hängt doch schon ziemlich viel davon ab, würde ich sagen, wo Holland Zugriff hat. Und das wiederum hängt halt davon ab, wie sie ihr Defensivsystem genau gestalten und was Sabella jetzt genau aufstellt. Also das ist relativ schwierig zu prognostizieren, finde ich.
Ja, es ist ein Spiel, das vorher nicht so ganz klar ist. Also nicht so auf jeden Fall anders als Brasilien gegen Deutschland, was ja auch offen ist, aber wo wir doch zwei konsistentere Teams hatten, sage ich mal so. Wobei ich jetzt, und da kommen wir jetzt schon fast wieder in den Bereich Tipps rein, ich ja doch Niederlande noch ein bisschen vor Argentinien sehe. Gerade mit den, dass ich die Argentiner defensiv nicht so stark sehe, auch was die Defensivstaffelung angeht, das könnte doch, wenn Holland das halbwegs gut bespielt, auch mit Robben könnte das interessant werden.
Könnte auch ein,
deswegen?
Wobei, Spiel fürs Neue. Naja, könnte aber auch ein bisschen wieder Belgien-esque werden, dass da einfach dass die Ballzirkulation durch den Sechserraum halt wieder, das könnte da wieder das Problem werden, weil eigentlich braucht man das wieder gegen Argentinien, weil in Zehnerraum reinkommen ist halt schwierig wegen Mascherano und gegebenenfalls Gago, der ist immer ganz gut isoliert, eigentlich muss man den ein bisschen umspielen, muss da relativ fix horizontal zirkulieren und das ist ja wieder das, was Holland einfach nicht gut hinbekommt. Ja, unangenehm, aber grundsätzlich gehen da natürlich schon so viele Lücken auf und ist so wenig Disziplin eher drin, dass da schon Sachen möglich werden sein könnten müssen.
Deshalb auch mein Tipp, es wird keine torreiche Partie, es wird auch keine dynamische Partie, viele Ballbesitzphasen auch und mein Tipp ist Sieg Niederlande, eventuell vielleicht sogar auch erst nach Verlängerung. Was sind eure Tipps dagegen gehalten?
Du hast mich nicht zuerst gefragt, ich bin jetzt beleidigt.
Ich warte eigentlich auf deine Antwort, Martin.
Du hast aber zuerst deine gesagt. Das
ist sehr gut, das stimmt, ja.
3-2 für Holland.
Glaubst du an ein torreiches Spiel?
Ich glaube, es könnte sich so eine Eigendynamik entwickeln. Es könnte sein, gerade wenn die Holländer ein bisschen relativ früh mit vielleicht auch einer Also irgendwie die Kompaktheit ausgenutzt kriegen oder in den Konter, es sind ja auch einfach nochmal so eine Sache, die könnten auf beiden Seiten durchaus eine Rolle spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwie ein frühes Oranje-Tor fällt und sich dann so ein ganz merkwürdiger Schlagabtausch, wo beide so ein bisschen undiszipliniert sind, ergibt.
Konstantin?
Ich mache das abhängig davon, wie Argentinien auftritt. Spielen sie mit 3 Mittelfeldspielern, also sprich irgendwie eine Raute oder 4-3-3, also mit einem Sechser, 2 Achtern oder sowas in der Richtung, dann sehe ich Argentinien im Vorteil. Vielleicht 1-0 oder so. Also muss nicht mal nach der Verlängerung sein diesmal. Könnte sein, dass es schon regulär geklärt wird. Wenn Argentinien aber mit Doppelsechs spielt und so und dann relativ wenig Druck ausüben kann, glaube ich, dass Niederlande trotz des anfangs defensiven Spiels dann sich Spielaufbau entwickeln kann nach und nach. Die Doppel-6 gut im Spiel, dann 1-2 coole Robben-Aktionen einbinden kann und 2-1 gewinnt. Ich wünsche mir eigentlich auch, dass Louis van Gaal durchkommt. Irgendwie, es wäre einfach der Trainertitel dann oder zumindest das Finale für den besten Trainer, mit den besten Trainer bei dieser WM.
Ich glaube, da bist du nicht alleine. Ich glaube, zumindest Tim wird ja dazu stimmen. Ja. Und ich denke auch, dass Tim für Niederlande tippen wird. Kann das sein?
Also, ich fangen wir mal so an, ich räume ihnen natürlich gute Chancen ein, weil Argentinien jetzt noch bisher noch nicht ganz so stark war. Natürlich sind noch ein paar Probleme bei Niederlande, müssen ein paar Sachen verbessern. Ich glaube, dass gerade für dieses Spiel auch die genaue Mittelfeldausrichtung ein wichtiger Punkt sein wird, ob man Argentinien besiegen kann oder nicht. Snyder muss halt noch ein bisschen mehr eingebunden werden, ist aktuell eher so, ja, in manchen Situationen eher nicht so förderlich. Wijnaldum muss einfach seine Runs ein bisschen mehr einbringen, die halt individuell auch extrem stark sein können, von dem man bisher aber kaum was gesehen hat. Ja, dann muss man auch schauen, wie die tiefste Mittelfeldposition besetzt sein wird. Das wird auch wichtig sein. Also ich glaube, dass die niederländische Mittelfeldausrichtung sehr viel ausmachen wird, wie das letztlich ausgeht. Van Persie sich vielleicht noch ein bisschen mehr einbinden, was direkte spielerische Sachen eingeht, Bewegungsspiel ein bisschen ändern und insgesamt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse meinen konkreten Tipp lieber wieder weg.
Naja, das darfst du aber bei mir nicht, jetzt hier, du musst zumindest etwa...
Darf ich für Tim tippen?
Nee, du bist doch nicht Tim. Das ist schon eine Frage.
Da muss er sich nicht festlegen, aber wir haben noch einen Tipp. Ich sag dir was, ich sag dir den Tipp, den er sich nicht auszusprechen traut.
Na, welcher ist es denn?
2-1 für Holland.
Gut, Tim sagt 2-1 für Holland, das ist gut zu wissen.
Mal sehen, ne?
Ja, nee, nicht mal sehen, hast du jetzt gesagt.
Vielleicht in der Verlängerung.
Dein Tipp auf Ewigkeiten hier festgehalten.
Ja. Na, ich glaube nicht. Der Bergkamp-Tipp. 2-1.
Genau, Bergkamp-Tipp. Apropos, könnte es nicht sein, dass in der 89. Minute blind ein langen Diagonalball von der Mittellinie in Strafraum nach rechts schlägt, Van Persie den direkt annimmt, am Gegenspieler vorbeilupst und dann direkt ins lange Eck schießt?
Wäre natürlich geil, aber ist jetzt nach dem letzten Spiel auch eher unwahrscheinlich.
Naja.
Wo er ja auch hauptsächlich als Blocker von Robben Schüssen aufgefallen ist. So. Es ist dann eher so, Robben nimmt den an, will ihn reinschießen und Van Persie steht im Weg. Dann wahrscheinlich.
Ein Feld stehen entscheidend ab.
Aber Robben kann den nicht so annehmen. Wobei Robben hatte so ein bisschen so eine ähnliche Annahme gegen Costa Rica. Stimmt, da war aber der Second Touch war da besser als der erste.
Aber
der erste war da sehr ähnlich wie die Bergkamp-Aktion damals.
War ein schöner Talk wieder mit euch. Ich bedanke mich bei Martin, Tim, Konstantin. Unsere WM-Berichterstattung geht weiter, natürlich wieder nach dem Deutschland gegen Brasilien-Spiel direkt die Analyse. Das Niederlande gegen Argentinien-Spiel werden wir auf jeden Fall auch analysieren. Und dann wir hören uns wieder vor dem Finale hoffentlich. Wollen wir noch einen Podcast raushauen, wenn ich euch richtig verstanden habe?
Ja.
Von dieser Stelle erstmal tschüss, schöne Halbfinals, viel Spaß. Ciao.